Lachen gehört? Nein? Und da kommt noch jemand. Also, erzähle euch mal eine Geschichte, die mir passiert ist, mit einem Affen, und zwar in Afrika. Ich bleibe hier, dass ein bisschen Abstand gewahrt bleibt. Ich war in Äthiopien, das ist ein Land in Afrika, und habe da Kindern geholfen. Und an einem Sabbat sind wir dann zu einer warmen Quelle gefahren. Da kommt warmes Wasser aus der Erde und das wird dann über ein Rohr ein bisschen geradeaus weitergeleitet. Und dann ist es in dieser Höhe und dann läuft das warme Wasser runter und wer da Freude hat, der kann sich warm duschen. Da sind wir hingefahren und da wachsen auch einige Bäume. Große Bäume waren auch da, weil genügend Wasser da war. Und auf einmal habe ich auf einem großen Baum oben eine Affenfamilie gesehen. Das war der Affenpapa und der hat ganz schön ausgesehen. Schwarz, mit einem langen weißen Schwanz, so 90 cm lang. Und der Papa, der war so groß ungefähr, wenn er sich hingesetzt hat. Und dann waren noch Frauen dabei und es waren Kinder dabei und die sind da auf dem Baum rumgeturnt und haben da was gesucht zu essen. Und ich bin dann ein bisschen näher gegangen und habe mich gefreut. Die waren gar nicht scheu, die haben die Leute da ja immer gesehen. Die haben sie nicht weggehüpft und weggerannt. Und so bin ich näher und habe hochgeschaut zu dem Affen. Der Vater, der war am nächsten zu mir. Und da habe ich mich gefreut. Da ist auf einmal noch ein Ast runtergekommen. Und dachte ich, ja wunderbar, da kann ich den ja noch näher sehen, noch besser sehen. Und die Affen heißen Mantelaffen. Schade, ich habe ein Bild dabei gehabt oder zwei Fotos dabei gehabt. Die wollte ich euch zeigen. Ich habe aber meine richtige Tasche vergessen und so sind die Bilder zu Hause geblieben. Also wenn ich nochmal kommen sollte, bringe ich es euch mit, wenn er mich erinnert. So, also der kam dann ein bisschen näher und ist dann nochmal näher gekommen und ich habe mich gefreut, dachte, wunderbar, also was der so zutraulich und zahm ist. Und dann ist er noch einen Ast runtergehüpft und ich war immer noch guter Dinge. Und als er dann, oh, lass nur, die Kinder gehören dazu, das macht gar nichts. Als er dann so auf dieser Höhe hat er da ungefähr gesessen und ich war ein paar Schritte von ihm entfernt, dachte ich, naja, also stattlicher Kerl und dass der so genau mich angucken will. Ich habe ihn angeschaut, er hat mich angeschaut. Und was denkt ihr? Auf einmal ist er aus dieser Höhe runtergesprungen. Die Affen heißen Mantelaffen, weil sie so ein weißes am Rücken, so lange weiße Haare haben, wie so ein Mantel, hängen die dann über den. Und Kolobos-Affen sind das. Und da ist dieser Affenhäuptling oder Affenpapa, der ist runtergesprungen aus der Höhe und hat auf einmal seine Zähne gefletscht, seinen Mund aufgemacht und ist auf mich zugerannt mit diesen großen Zähnen im offenen Mund. Ach ja, wunderbar. Ach, ihr seid ja bestens ausgerüstet. Ja, toll. Internet macht's möglich. Herzlichen Dank. Gut reagiert. Also, da seht ihr einen. Ne, da seht ihr diese weißen langen Haare, die da runterhängen. Das hat Mantelaffe. Und den Schwanz, den sieht man hier nicht so deutlich. Aber es gibt Arten, die haben einen ganz langen weißen Schwanz. Und so war das eine. Der ist dann also runtergesprungen. Und die Zähne hat einen Mund aufgemacht und hat dann die Zähne, die kamen, hat sich so lange Zähne auf beiden Seiten und dann kam der so auf mich zugesprungen. Was hättet ihr gemacht? Na, was hättet ihr gemacht? Weiß nicht. Wer ist stehen geblieben? Nein? Ja? Weggerannt. genau. Ihr werdet weggerannt. Genau das habe ich auch gemacht. Und ich kann euch sagen, ich bin noch nie im Leben so schnell gerannt. Und wenn da Olympiade gewesen wäre, ich hätte gewonnen. Also der Affe hinter mir her, ich fahre weg und der hat die Zehen und hat dann so große Sprünge gemacht. Unglaublich, was die auch springen können. Die springen ja von einem Ast zum anderen, von einem Baum zum anderen. Und der hinter mir her und ich pohre ihm weg. Und das hat er so, ich bin vielleicht so 100 Meter gerannt und er auch. Und dann hat er gedacht, das hat er mich besiegt und ist dann wieder zurück. Und da war ich ganz froh, denn Affen sind da nicht so ganz ungefährlich. Viele Leute werden da auch mal gebissen. Und ich war mal unterwegs mit einem Mann, der uns geholfen hat, die Häuser zu bauen. Und da waren wir in so einem Naturschutzgebiet, sind wir im Auto gefahren, das Fenster war offen. Und da hat er Hunger gehabt, der Mann, und hat eine Banane rausgeholt und wollte die Banane essen. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell da aus dem Gebüsch ein Affe angerannt kam, ist da hochgesprungen am Auto, hat ihm die Banane aus der Hand gerissen und ist weggerannt. Also, was ich sagen wollte, wenn was Böses auf euch zukommt, rennt weg. Und der liebe Gott wird euch die Kraft geben, dass ihr schnell genug rennen könnt. So ist es. Ich danke euch. Einem guten Jahr wieder bei euch sein zu können. Und dass die Gemeinde trotz der Corona-Pandemie und dem Virus, was umgeht, so gut besucht ist. Ihr Lieben, die Gemeinde hat sich verändert in diesem Jahr, seit wir da gewarnt werden. In Hanau sind 4 Menschen erkrankt. 2 haben immer noch, die waren recht früh dran im letzten Jahr, haben immer noch damit zu tun, mit den Nachwirkungen. 2 Alte sind verstorben. Also es ist nicht ungefährlich. Man kann natürlich sagen, die Alten wären sowieso gestorben, aber sie hätten wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger gelebt. Das sind Zeichen der Zeit. Der Herr Jesus hat in Matthäus 24 davon gesprochen, dass es auch Seuchen geben wird, Kriege und Unruhen und Verführung, aber auch Seuchen. Wir erleben es und wir sehen auch das eine, wie schnell von einem Tag zum anderen, von einem Monat zum anderen sich die Welt ändern kann. Und es brauchen 1, 2 große Geschehnisse sein. Und wir finden uns in einem anderen Leben, in anderen Umständen. Von daher, so ganz allgemein, es ist Zeit aufzuwachen. Wir haben heute diesen wunderbaren Ausspruch gelesen, den Aufruf, mache dich auf, werde Licht. Ich hatte die Freude, bei eurer Jugend zu sein. Und Sie haben es richtig verstanden. Das ist nicht nur ein Aufruf an die alte Gemeinde Israel, sondern ein Aufruf an dich, an mich, dass wir Licht sind in unsere Umgebung hinein. Erstmal in unsere Familien, in unsere Umgebung, in Arbeit, Schule, wo wir auch immer sind. Und vor allen Dingen auch, dass wir das Wort Gottes weitergeben. Noch ist Gnadenzeit, noch wirkt der Heilige Geist, noch haben wir die finanziellen Mittel dazu. Und lasst uns auch die Warnung immer mal eingedenk sein, die der Herr Jesus an die Gemeinde Laodicea gesagt hat. Wenn du doch heiß wärst oder kalt, weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und das bedeutet nichts Gutes. Aber noch ist Zeit und noch hat der Jesus gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er wird es wahr machen. Ich möchte euch einiges über Mission erzählen, auch einiges aus meinem Leben. Wundert euch nicht, dass ich keine Bibel habe. Ich habe die falsche Tasche gegriffen, deshalb habe ich die Fotos auch nicht dabei gehabt. habe auch meinen Predigttext nicht, aber ich weiß, was ich sagen will. Ich werde euch also hier keine Bibeltexte sagen, aber es ist biblisch, was ich euch zu sagen habe. Wir leben in der letzten Zeit und mein Thema ist die Frage, können wir Gott beweisen? Wenn mich so jemand fragt, dann sage ich ohne Zögern, ja, können wir. Was meint ihr? Können wir Gott beweisen oder? Ja? Sehr gut. Ja, an den Text habe ich auch gedacht. Den stehe ich auch gerade hier. Hier unten ist eine Bibel, also habe ich doch eine. Lesen wir dann noch. Es gibt aber einen wichtigen Beweis noch. Und das ist ein ganz individueller Beweis. Gott greift in unser Leben ein, wenn wir das zulassen, wenn wir das wünschen, wenn wir ihn bitten darum. Und wir können Gott erleben und erfahren. Wir haben einen lebendigen Gott und Vater im Himmel, der sich erzeigt, der uns liebt, der uns kennt, der möchte, dass wir zum ewigen Heil und Leben kommen. Und deshalb lässt er sich nicht unbezeugt, in der Bibel natürlich nicht, aber auch nicht in unserem Leben. Und da möchte ich euch darauf hinweisen, ich habe ein paar Bücher mitgebracht. Zum einen das Erfahrungsbuch, was ich vor vielen Jahren geschrieben habe, in der Wüste im Jemen, Leben aus erster Hand. Das ist die erste Ausgabe, die, wenn man die ein paar Mal aufgemacht hat, kann sein, dass sich ein paar Blätter lösen. Deshalb ist es ein Geschenkbuch. Bitte bedient euch hinten. Da hat uns wunderbare Erfahrungen geschenkt, meine Frau und mir. Und die können ermutigen, den Weg mit ihm weiterzugehen. Dann habe ich noch ein anderes Buch hinten. Wie führe ich mein Kind? Sehr wertvoll für Eltern und für Großeltern. Die Großeltern haben ja nicht so eine Mühe mit. Die lassen in der Regel den Kindern viel Freiheit. Und wenn sie schreien oder stinken, dann geben sie den Eltern zurück. Also, wie führe ich mein Kind? Sind ein paar auch hinten. Ihr seid eingeladen, da auch eins mitzunehmen, wenn ihr, das hat Schwester Weid geschrieben, sehr wertvolles Buch. Dann habe ich noch ein paar Kalender und auch Infoblätter über Les Bras, über unsere Missionsarbeit. Heute Nachmittag werde ich eine Menge sehr schöner Bilder aus Äthiopien, aus Uganda, aus Ruanda, aus Brasilien und aus Bolivien euch zeigen und auch einiges über die Mission sagen in diesen Projekten. Der Herr hat uns wunderbare Erfahrungen auch da machen lassen und würde mich freuen, wenn viele von euch dabei wären. Sehr ermutigend, gerade auch in dieser Zeit, in der wir doch ein bisschen eingeschränkt sind. Mission in Corona-Zeiten. Ja, Erfahrungen mit Gott. Wer keine Erfahrungen gemacht hat, ich habe gefragt, die Jugend, wer hat noch keine Erfahrung gemacht? Ich habe gesagt, jeder hat Erfahrungen gemacht. Ihr auch, sonst wärt ihr gar nicht hier. Aber mitunter kann es Zeiten geben, in denen es uns an Erfahrungen mangelt. Und da müssen wir uns überlegen, wo hängt es dran? Ist unsere Beziehung, wir haben das heute auch in der Lektion ja gehabt, sehr wertvoll. Gott wendet sich nicht von uns ab, aber unsere Sünden können uns von Gott scheiden. Von daher ist gut, wenn wir nicht mehr so die Beziehung zu ihm fühlen, wenn wir meinen, wir erleben Gott gar nicht mehr, nachzufragen, nachzudenken, im Gebet die Frage zu stellen, warum ist das so? Gott beweist sich selbst. Wir können ihn eigentlich nicht beweisen, aber er beweist sich. Und es ist immer wieder in der Bibel auch aufgerufen vom Herrn selbst, sagt: Ihr Götzen und ihr Götzenanbeter, zeigt doch mal, was dahinter ist. Zeigt, dass ihr lebt, macht was Gutes oder macht was Schlechtes. Und wir werden sehen, was dahinter steckt. Nun gibt es natürlich schon auch im Okkultismus, im Spiritismus, in der Pfingstbewegung, wo auch immer, gibt es auch eine Menge Erfahrungen. Auch die Medizinmänner irgendwo, die heilen, die können Flüche aussprechen, die eintreffen. Und da passiert auch eine Menge. Also Satan bringt auch Beweise. Und das führt dann auch dazu, dass Menschen leicht in einer falschen Sicht, im falschen Glauben, im Irrtum, im Unglauben gefestigt werden, weil sie sagen, wir haben ja den Beweis. Also das wirkt ja, das funktioniert ja. Und gerade am Ende der Zeit wird es noch sich verstärken, steht in Matthäus 24, werden viele Irrlehrer auftreten, die dann Wunder tun und diese Wunder benutzen, um zu sagen, seht, wir sind richtig. In der Endzeit sind nicht Wunder das Zeichen Gottes. Die Wunder werden wieder kommen, wenn wir in der Zeit der Verfolgung sind, die noch aussteht. Da werden wir Gott erleben in einer Nähe und Intensität wie nie zuvor und werden Großes erfahren. Der Glaube wird uns gestärkt werden. Aber die Zeit davor sind die Wunder eigentlich eher Zeichen Satans, wenn sie nicht wirklich aus gläubigen Kreisen kommen, von Menschen, die die Bibel voll anerkennen und den Herrn Jesus als ihren Heiland anerkennen. Wunder sind es also nicht. Das Wort Gottes ist die Grundlage unseres Glaubens und darauf muss sich alles aufbauen. Meine Frau hat Brustkrebs gehabt und ist von den Ärzten aufgegeben gewesen. Wurde operiert in Waldfriede, sehr gute Arbeit gemacht, haben die Geschwister dort. Und es wurden ihr dann auch eine Menge Lymphknoten aus dem Arm entnommen. Und da waren 7 oder 9, waren befallen mit Krebszellen. Und eines dieser Lymphknoten war bereits aufgebrochen, sodass die Wahrscheinlichkeit groß war, dass diese Krebszellen im Körper dann wandern und gewandern würden oder schon gewandert wären und Metastasen gebildet hätten. Natürlich waren wir erstmal geschockt. Meine Frau in Tränen auch. Und dann hat sie das getan, was das Beste ist und was ihr Frieden gegeben hat. Er hat gesagt, lieber Gott, ich bin dein Kind. Mein Leben liegt in deiner Hand. Und wie du es machst, so ist recht. Das hat ihr Frieden gegeben. Sie ist aus diesem Zustand der Angst herausgekommen. Und kurz nach diesem Gebet zum Herrn, in dem sie ihr Leben und ihre Zukunft und die Krankheit in seine guten Vaterhände gelegt hat, da hat sie ganz deutlich die Antwort Gottes erhalten, dass sie am Leben bleiben wird. Wurde dann alles gemacht, was zu machen ist in so einem Fall, Bestrahlung, Chemotherapie. Gott hat es auch wunderbar, also das ist eine lange Geschichte, wie der Herr das geführt hat, jeden einzelnen Schritt. Und nach 5 Jahren hat der sie behandelnde Facharzt, ein Professor, Doktor, der hat zu ihr gesagt, mit Ihnen ist ein Wunder geschehen. Sie ist aufgegeben gewesen von den Ärzten und dass sie noch am Leben ist, ist ein Wunder. Und wenn das ein Facharzt sagt, der jeden Tag zig Leute vor sich hat in einer ähnlichen Situation, dann heißt das was. Und in derselben Woche, nach fünf Jahren, in derselben Woche war sie bei ihrer Gynäkologin, die sie so mit etwas begleitet hat während dieser Zeit. Und da sagte diese Frau, ohne dass diese beiden Ärzte sich kennen, sie sagte, mit ihnen ist ein Wunder geschehen. Das hat es dann bestätigt. Edith hat dann zu dem Arzt gesagt, ja, aber Gott hat ihnen die Weisheit gegeben. Also das ist auch so, Situationen sind Gelegenheiten, Zeugnis zu geben. Das ist jetzt viele Jahre her. Und vor ein paar Wochen, da hatte sie Schmerzen. Und da ist sie in der Nacht die Angst überkommen, ob jetzt nicht erneut Krebs irgendwo wieder sich versteckt hat. Und da hat sie laut im Bett mit Gott gesprochen und sagte, lieber Gott, ich habe Angst. Lieber Gott, ich habe Angst. Zweimal. Am nächsten Morgen macht sie ihr, schaut sie in ihr iPhone und da findet sie einen Bibeltext. War nicht ersichtlich, wo der herkam, wer ihn geschickt hatte. Ein Text aus dem Propheten Jesaja, denke ich. Ihr könnt mir da weiterhelfen, wo es heißt, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Josua 1? Nee, Josua war es nicht. Aber wir kommen noch drauf. Jedenfalls, dieser Bibeltext, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. So steht es in ja? Jesaja 43, sagst du? Ja, kann ich jetzt hier nicht sehen. Jedenfalls kam diese Antwort unmittelbar nach ihrem Gebet. Diesen, ausgerechnet diesen Bibelvers, dieser Trost nach ihrem Angstruf, ich habe Angst. Und dann sagt Gott, hab keine Angst. Meinem starken Arm werde ich dir helfen. Gott wirkt und gerade auch in Notsituationen. Gott lässt es zu, solange es uns gut geht und wir meinen, wir können alles selbst managen. Da kommt mitunter der Irrglaube auf, ist gar nicht so nötig, die Beziehung zu Gott. Oder wir versäumen es, wir vergessen es, wir vernachlässigen Gebet, Bibelstudium, Gemeinschaft untereinander, Missionsarbeit. Das sollte nicht so sein. Also, lasst uns seine Zeugen sein, lasst uns Licht sein und wir können auch was berichten. Übrigens, wer wenig Erfahrung mit Gott macht, gibt es ein ganz sicheres Mittel. Macht Missionsarbeit, geht auf Menschen zu, verteilt irgendwas, gibt ja Leute, die sagen, ich kann nicht gut reden, verteilt irgendwas und ihr werdet Gott erleben. Denn sobald wir Missionsarbeit machen, wird auch jemand aktiv. Nämlich Satan. Er lässt uns in Ruhe, solange wir ihn in Ruhe lassen, solange wir inaktiv sind. Und wenn wir aktiv werden, wird er auch aktiv. Ich saß ja viele Jahre ehrenamtlich im Büro als geschäftsführender Vorsitzender von L'Espérance, von unserem missionarischen adventistischen Kinderhilfswerk. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass viele sitzen, das tut mir nicht gut. Da habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen? Da ist mir in Erinnerung gekommen, eine Begebenheit Jahre zurück. Da ging es meiner Edith nicht so gut. Sie hat Kreislaufprobleme gehabt. Und unser Hausarzt, der hat dann ihr nicht irgendein Mittel verschrieben, sondern hat Ratschläge gegeben. Er hat gesagt, geh tanzen. Aber ihr Lieben, das war ein schlechter Rat. Ich tanze wie ein Bär. Also das ist für jeden, mit dem ich tanze oder mal getanzt habe, schon viel lange her, die armen Füße. Jedenfalls, das war nichts. Zweiter Ratschlag, trinkt Sekt. Da hatten wir weder das Geld dafür noch Lust, da laufend Sekt zu trinken. Und auch nicht die Überzeugung, dass es gut wäre. Und der dritte Ratschlag war, macht Sport, wandert, Fahrrad. Das war natürlich, was annehmbar war. Und zu der Zeit hatte ich über die Teestube, da waren einige Treffen, Zuma-Treffen hießen die, da waren selbst Zuma, selbst unterhaltene adventistische Missionsaktivitäten, da kamen missionarische Aktivitäten zusammen von Geschwistern, die irgendwo Menschen geholfen haben, das Evangelium weitergegeben haben. Und da habe ich ein Ehepaar kennengelernt aus der Provence in Südfrankreich. Die hatten da einen alten Bauernhof gekauft und haben Drogenabhängigen geholfen, indem sie haben da auf ihrer Farm haben mitarbeiten lassen. Und dachte ich, also wir könnten doch da mal hinfahren. Zu meiner Frau gesagt, sie sagte, ja, das können wir machen. Nun waren wir viele Jahre nicht Rad gefahren und hatten auch das Geld nicht. Wir haben also die billigsten Räder gekauft, die wir finden konnten. Und da wir nicht in Hotels übernachten konnten oder Gaststätten, mussten es Campingplätze sein. Und so haben wir uns große Packtaschen gekauft, links und rechts am Fahrrad, alles Mögliche reingepackt, was man so braucht, Luftmatratze, Zelt und Kochgeschirr und was man denkt, was nötig wäre. War natürlich schwer bepackt und als ich dann die Packtaschen, auch vorne am Lenker noch Taschen, als ich aufs Rad stieg, da habe ich gemerkt, das Rad ist ja so instabil bei diesem Gewicht, das hat also sofort angefangen zu schaukeln. Ich bin gleich auf der anderen Seite wieder runter vom Sattel. Das war also der Beginn der Fahrt. War noch was, vorher ist noch was passiert. Meine liebe Frau hat sich dann mal im Atlas angeschaut, wo ist es eigentlich, La Chapelle, Provence, und wie kommt man da hin? Nun hatte ich gedacht, wir fahren das Rhonetal, Rheintal und dann Rhonetal, und das ist eine Strecke, die ist nicht ganz so anstrengend. Und da hat Edith da drauf geschaut auf die Karte und hat gesagt, ich möchte aber über Chamonix. Wer weiß, wo Chamonix liegt? Ihr kennt's, ja? Helft uns? Ja? Ja? Ja, richtig? Genau. Also beides richtig. Mont Blanc liegt am Fuß, Chamonix liegt am Fuß des Mont Blanc, des höchsten Berges der Alpen. Und da sagt meine Frau, aber ich möchte, du kannst natürlich als Mann nicht sagen, aber ich möchte auch lieber den bequemen Weg. Also sind wir dann vom Rhonetal hoch nach Chamonix, vom Rheintal. Und meine Frau fahren weg und mir hat die Zunge so gehängt wie hinterher. Also es war eine wunderbare Fahrt. Wir haben eine Menge auch in der Zwischenzeit unterwegs erlebt und gesehen. Und Das Ergebnis war, wir sind dann bis nach Marseille geradelt, Ergebnis war, dass wir nie, über viele Jahre, wir sind unser ganzes Leben nie so fit gewesen wie nach dieser Radtour. Und da habe ich mich daran erinnert und dachte also, das könntest du doch auch wieder machen. Könntest irgendwas Sportliches machen und so ein Fitnesstraining wollte ich nicht machen, irgendwo in einem dieser Fitnessstudios. Da dachte ich, wie kann ich denn Radfahren und das gleichzeitig mit Mission verbinden? Dann kam mir der gute Gedanke, ich könnte ja was in Briefkästen einwerfen. Da habe ich dann eine Menge Schriften bestellt. Der eine oder andere kennt es. Dreifache Engelsbotschaft, konzentriert. Und habe das in Briefkästen geworfen. Jeden Tag 200. Bin 20 Kilometer gefahren, so die Strecke. Weiteste Entfernung, so ein Radius von 20 Kilometer von unserem Ort entfernt. Und habe das 11 Jahre gemacht. Und wenn ich nicht gerade in Afrika oder Südamerika war. Das Ergebnis war ein Bibelkreis. Es sind 'ne große Anzahl Leute durch dieses Verteilen in den Bibelkreis gekommen. Und es gab auch eine ganze Menge Besuche in Gemeinden. Und in dem Bibelkreis haben wir dann 3,5 Jahre lang das Buch Daniel betrachtet. Jedes Mal einen Vers, ganz intensiv. War ein ökumenischer Kreis, kann man sagen, eine katholische Frau aus Polen. Waren zwei Frauen aus Brasilien, waren Nigerianer und dann noch ein Teil Deutscher. Und da ist an einem Abend ist passiert, da hat die eine Schwester aus Brasilien, die hat ihren kleinen Sohn mitgebracht. Und da fragt er auf einmal, ist der Papst von Gott oder ist er vom Teufel? Was sagst du da jetzt in so einem Bibelkreis? Ne? Die Katholikin, die war ganz empört und hat gesagt, darf man sowas überhaupt fragen? Ich habe dann gesagt, das lässt sich so nicht so ganz einfach erklären. Wir lesen dazu, was der Prophet Daniel gesagt hat. Und so kam es dann zu dem Daniel-Studium. Also hat so alles eine ganz logische Folge. Dann haben wir das 3,5 Jahre gemacht. Am Ende musste ich aufhören, weil Matthias krank wurde, unser Sohn, der dann auch später an Krebs verstorben ist. Und ich musste dann wieder einspringen in L'Espérance. So hat es aufgehört. Ich hatte aber diese Manuskripte, die ich ausgearbeitet habe, und die habe ich den Teilnehmern jeweils mitgegeben. Und so dachte ich vor 3 Jahren, eigentlich zu schade, dass die so irgendwo liegen und irgendwann werden sie weggeworfen. Ich könnte ein Buch schreiben, könnte das benutzen und könnte ein Buch über den Propheten Daniel schreiben. Habe ich dann 3 Jahre die Geschichte studiert und die Bibel natürlich. Und ihr Lieben, das ist so eine gesegnete Zeit gewesen. Dieses Daniel-Buch ist wunderbar. Da steckt so viel drin. Das ist die dreifache Engelsbotschaft, auch in prophetischer Form. Wie gesagt, meine Tasche habe ich liegen gelassen. Das Buch ist druckreif. 560 Seiten wird es haben. Das ist die genaueste geschichtliche Betrachtung des Buches Daniel im deutschsprachigen Raum. Ich habe vieles gelesen, was es da gibt. Ich wollte euch eine Leseprobe geben. Jeder hätte, der Lust hat, hätte ein Kapitel bekommen können. Ich habe es, wie gesagt, nicht dabei. Wer was möchte, kann sich auf den Zettel eintragen. Ich melde es ihm zu oder schicke es auch zu. Das hatte auch viele Gespräche während dieser Zeit, obwohl die Zeit immer knapp war. Und dann kommt es ja immer mal vor, dass Leute auch was dagegen sagen. Dann stimmt nicht und da habe ich was anderes gelesen, was anderes gehört. Und das ist eine gute Möglichkeit, auch für uns. Mission ist eine gute Möglichkeit, weiterzukommen, auch im Glauben, weil wir, wenn wir gefordert werden, die Bibel intensiver lesen, im Gebet den Herrn befragen und auch mit Geschwistern uns darüber austauschen. Von daher hat es einen vielfachen Segen. Also dieses Buch ist das Ergebnis und da ist auch, ergibt sich auch die Frage daraus, gibt es denn in der Bibel einen Beweis für die Existenz Gottes? Da hast du schon Römer 1 angesprochen. Das ist so ganz deutlich, spricht der Herr da. Römer 2 ist es. Da heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ab Vers 19, ist unter ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Es wird ja heute viel von Evolution gesprochen. Und ich muss mich immer wieder wundern, welchen Glauben Menschen aufbringen, um sowas zu glauben. Die Welt ist so wunderbar geordnet. Es gibt Millionen von Gesetzen, die ineinander greifen, um Leben, um überhaupt unser Sein, die Welt zu ermöglichen. Und zu glauben, man muss nur ein paar hundert Millionen Jahre warten, dann kommt alles von selbst. Und irgendwann hat es mal geknallt und dann ist da das Weltall entstanden. Das ist so absurd, das kann man gar nicht, kann man nur staunen, wie Menschen sowas glauben können. Na, wer hat denn die Energie, wo kommt denn die Energie für diesen Urknall her? Und wo kommt dann die Materie her? Und wie soll dann Leben entstanden sein aus Leblosem? Hier wird gesagt, obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Denn Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt ersehen. Und da kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben heute Morgen auch darüber gesprochen mit der Jugend. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei. Zuerst steht unser Wille, eine grundsätzliche Entscheidung. Und wer nicht zu Gott kommen will, dem bleibt nur solchen Unsinn zu glauben. Gibt keine Alternative. Das ist einer der wesentlichen. Und es wird der Tag kommen, da werden diese Leute, die das glauben, sich an die eigene Brust schlagen und werden anerkennen müssen, dass der Heilige Geist ihnen vielleicht am Anfang ihres Studiums gezeigt hat, dass es eigentlich gar nicht anders sein kann, als dass hier ein intelligenter Schöpfer dahinter steht. Werden sich alle Knie vor ihm beugen. Und es gibt noch einen anderen Gottesbeweis, der liegt, da komme ich wieder auf das Buch Daniel zurück, der liegt in der Prophetie. Der Professor Scherer, der eine oder andere wird von Ihnen gehört haben, ist ein Informatiker. Der hat darüber geschrieben, es gibt über 3000 erfüllte Prophezeiungen in der Bibel. Über 3000 erfüllt. Und wir haben heute, da wir zurückschauen können, wir haben heute die Möglichkeit, das zu überprüfen. Und das hat sich, die haben sich alle erfüllt. Das ist eigentlich unmöglich. Ein amerikanischer Professor hat mal die Prophezeiungen auf die Stadt Tyrus statistisch untersucht. Und da gibt es ja die Stadt Tyrus am östlichen Mittelmeer. Das sagt, die Prophetie wird zerstört werden und am Ende wird sogar der Sand, die Erde ins Meer geschüttet werden. Hat sich erfüllt zur Zeit Alexander des Großen. Das war eine vorgelagerte Insel und um da einen Damm zu bauen, hat er alles, die Felsen freigeräumt und hat das in die Erde, ins Meer geschüttet, um da an die Insel zu kommen. Und dieser amerikanische Professor, der hat dann festgestellt, diese Prophezeiungen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die erfüllen, die ist so, als würde man den US-Bundesstaat Texas mit lauter Dollarmünzen einen halben Meter hoch füllen, den ganzen Staat, und eine von den Münzen ist rot gekennzeichnet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese paar Prophezeiungen über Tyrus sich erfüllen, die ist so groß, als wenn jemand da über Texas laufen würde und ficht dann auf diesem halben Meter Stapel die rote Münze heraus. Praktisch unmöglich. Und der Professor aus dem Süden, der ist noch weitergegangen und hat mal ausgerechnet, wie wäre es denn, wenn all diese über 3000 Prophezeiungen, es gibt übrigens über 300, die sich auf Jesus beziehen im Alten Testament, die sich erfüllt haben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dieser Erfüllung? Dazu hat er sich ein Modell ausgedacht, nämlich das Ameisenmodell. Er sagte, wenn ich lauter schwarze Ameisen hätte und eine Ameise wäre rot, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Also bei 100 haben wir 1%, dass wir die richtige 100 Mal probieren und dann statistisch einmal hast du dann die rote. Aber um diese über 3000 Prophezeiungen zu erfüllen, wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit? Wird es reichen, wenn man die ganze Erde mit Ameisen füllt? Nein. Wird es reichen, wenn man das ganze Universum mit Ameisen füllt und dann wird man reingreifen und die eine raussuchen? Nein. Und so hat er das weitergerechnet und kam zu dem Schluss, über die Wahrscheinlichkeitsrechnung, also ein mathematischer Beweis, man brauchte nicht nur das ganze Universum mit Ameisen zu füllen, sondern es müssten 970 Universen sein, die alle mit Ameisen gefüllt zu füllen wären und eine darunter ist rot. So groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich all die Prophezeiungen in der Bibel erfüllen. Ihr Lieben, der persönliche Beweis ist eines, Gott erweist sich in unserem Leben. Wir erfahren ihn, er liebt uns und für uns sind schon Wohnungen im Himmel bereit. Der andere Beweis ist die Schöpfung. Das alles ist so wunderbar geordnet, dass Zufall ausscheidet. Und die Prophetie, Zufall ist keine Alternative. Gott steht über der Zeit, über Raum und er hat dafür gesorgt, dass alles so sich erfüllt, wie er es vorher gesagt hat. Und die wenigen Prophezeiungen, die noch ausstehen, die verbunden sind mit den allerletzten Tagen der Weltgeschichte und mit der Wiederkunft Jesu, die werden sich auch ganz genauso erfüllen, wie die anderen über 3000 sich erfüllt haben. Wir haben einen großen Gott, wir haben ein wunderbares Wort, was er uns hat schreiben lassen, Gebrauchsanweisung für unser Leben. Und wir tun gut, dem zu folgen und ein Leben zu führen zu seiner Ehre und zur Errettung anderer Menschen. Der Herr